Football Array.
Guten Morgen, Football Array.
Guten Morgen, guten Morgen. Hier ist das Frühstücksei. Zusammen mit Kutsche blicke ich auf die letzte Woche der NFL zurück. Wir haben einige Regeländerungen erfahren. Es gibt Spieler, die mal wieder abseits des Platzes für Schlagzeilen gesorgt haben, negativer Art und Weise natürlich leider. Es gibt eine Abstimmung in Kansas City, was das Stadion angeht, beziehungsweise Steuergelder, die den Chiefs zur Verfügung gestellt werden sollten, um ihr Stadion zu renovieren. Dies ist jetzt gescheitert, dieses Anliegen. Das heißt, man kann gespannt sein darüber, wie das da weitergeht, ob die Chiefs womöglich wirklich vielleicht Kansas City verlassen werden. Wir werden sehen. Über all diese Themen und noch mehr haben Kutsche und ich gesprochen. Und ja, viel Spaß.
Florian.
Alexander, guten Morgen.
Guten Morgen. Wie ist das werte Wohlbefinden heute bei Ihnen, Herr Kaiser?
Okay, sind wir ein bisschen verzögert? Hörst du mich irgendwie schlecht?
Ich höre dich sehr gut.
Okay, weil wir gerade so ineinander verwoben geredet haben.
Wir sind ineinander verwoben. Ist das nicht schön?
Ja, mir geht es, ich weiß nicht, du hörst es an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen, die Stimme ist ein bisschen belegt, wie man hört, vielleicht.
Och Mensch.
Ein bisschen angeschlagen, aber geht schon wieder. Ist auf dem Weg der Besserung.
Was ist da dein Haus, Mutter? Nee, wie heißt das? Dein Haus? Wie heißt es?
Hausrezept?
Hausrezept. Aber gibt es da noch ein Wort danach, oder? Hausmutterrezept, sagt man das heute nur noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Also wie pflegst du dich dann? Mit Tee oder wie machst du das?
Eigentlich nur mit Ruhe und viel trinken. Mit
Ruhe.
Vernünftig essen, ja. Viel trinken, so halt, ne?
Okay, alles klar. Du dann, gute Besserung, ne?
Danke. Wie war dein Urlaub?
Ist ein paar Frühstückseier, die helfen.
Ja, man soll ja nur noch ein Ei pro Woche essen.
Ist das so? Warum?
Hast du nicht wie heißt es, das Ministerium für Ernährung gibt doch immer so eine Empfehlung raus, wie man sich ernähren soll, weil ich weiß, diese Tabelle oder diese Pyramide, diese Essenspyramide, und dann wird immer alle paar Jahre, ich weiß gar nicht, ob alle paar Jahre oder jedes Jahr, wird eine neue Empfehlung rausgegeben, wie viel man essen soll, zum Beispiel Fleisch, zum Beispiel auch nur 300 Gramm in der Woche und so weiter und so fort, und da wurde auch die Empfehlung gegeben, dass ein Ei in der Woche reichen würde und genug wäre und oder sogar auch besser wäre als zu viele Eier.
Guck mal, das habe ich nicht mitbekommen. Ich esse in der Woche bestimmt 8 Eier.
Ja, deswegen bist du auch hier der perfekte Gast im Frühstücksei.
Ja, genau. Der Ei-Ultra. Kutsche der Ei-Ultra.
Weil du so viel Eier, ja, weil du so viel Eier isst. Genau, vielleicht bist du deswegen auch so ein fitter Typ, weißt du? Weil du halt einfach...
Ja.
Das kannst du dann später, wenn du mit 99 interviewt wirst, bevor du 100 wirst, wenn dann gefragt wird, was ihr Erfolgsrezept war, dann kannst du sagen, ich habe einfach jeden Tag ein Ei gegessen.
Ja. Gesund leben ist mein zweiter Vorname.
Genau, ja. Gut. Sollen wir noch kurz eine Zigarettenpause machen oder geht's jetzt?
Das wäre ganz schön jetzt an dieser Stelle. Ich würde mir noch kurz 2 Eier machen und eine kurze Schmückpause. Ist das in Ordnung?
Ja, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, ich habe Zeit, also genau.
Ja,
schön, dass ich dich erreiche. Du hast ja auch Urlaub gehabt. Warst du den auch schön verbracht, oder?
Ja, ich war tatsächlich mal 10 Tage weg. Das war nötig, das war gut. Viel unterwegs gewesen in den letzten Monaten. Und in Hamburg gibt es ja die Skiferien. Also nur Hamburg hat, glaube ich, im März immer 2 Wochen Ferien. Die meisten Hamburger fahren dann Skifahren, also in den Schnee. Das ist nichts für mich. Ich bin da ja mehr so Team Sonne. Und wir waren auf den Kanaren. Und wer auch Bock hat auf dann nach dem langen Winter mal gute Temperaturen, dem seien die Kanaren empfohlen. Also wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Schön viel Sonne, 22 Grad. Das war schön. Das tat gut.
Das war schön. Bist du mal entflohen all dem... Den Menschen hier und dem Wetter und so weiter und so fort.
Dem Kackwetter entflohen, genau.
Ja, schön.
Aber jetzt Samstag, Flo, 23 Grad sollen werden. Ne?
Ja, jetzt
am letzten. Gut ein.
Letzten Samstag waren auch schon 21 oder 20 Grad hier.
Ja, siehst du. Also immer schön eincremen, ne? Und zieh dir ein bisschen mehr an, nicht, dass du dich noch mehr erkältest.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, ein gemeinsamer Kumpel von uns gestern, der ja auch zu der Footballerei gehört, Axel hatte Geburtstag gestern. Ich
Ich
dachte, das darf
weiß.
man hier sagen, oder? Ja.
Ja, das darf man sagen.
Hat er dir auch ein Foto geschickt, zufällig?
Nee, ein Foto hat er mir nicht geschickt. Ich habe ihn aber nachmittags erreicht. Er feiert ja auf Ibiza seinen Geburtstag und er klang schon doll angeschlagen. Die waren ja in irgendeinem so Beachclub.
Ach so, ja, das meinte ich gar nicht. Er hat mir ein Foto nur geschickt und das war so typisch, weil du es gerade angesprochen hast, zieh dich gut an. Axel
Ja.
ist ja, sagen wir mal, nicht der Sonnenanbeter unter uns, so, was da irgendwie sein, ja, also er hatte einen Sonnenhut auf, er hatte langarmige Klamotten an, darüber noch was anderes, also er schützt sich vor der Sonne.
Ja, das kann ich bestätigen. Also immer, wenn ich mit Axel im Sommer auf dem See angeln gehe, sieht er genauso aus, weil wenn er nur 2 Minuten in der Sonne uneingecremt ist, dann wird er zum roten Krebs.
Genau. So.
Reicht jetzt. Was sagst du? Jetzt
Jetzt
reden
reicht
wir mal
es.
über
Jetzt.
Football, meinst du?
Ja, jetzt wollen wir mal, können wir ja mal
Haben wir lange
einsteigen. Wir haben
nicht
jetzt.
gemacht. Es ist ja eine Menge passiert. Ich bin mir sicher, dass du so eine ganze Liste hast, die du jetzt mit mir besprechen möchtest.
Ja, ich möchte anfangen eigentlich mit der aktuellsten Situation. Und zwar, ich meine, die Chiefs sind erfolgreich am Sportlichen, haben aber gerade so ein paar Themen, die so abseits, die sie zumindest betreffen, die abseits vom Sportlichen nicht so wirklich rund laufen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Gestern Nacht war ja die Abstimmung in dem County, wo das Stadion steht, in Kansas City, ob es Steuergelder zur Verfügung gestellt werden, um das Stadion zu renovieren und auch gleichzeitig, das war daran gekoppelt, das Stadion der. Jetzt klingelt bei mir hier das Telefon, das ist nicht zu fassen. Das Problem ist, dass die Technik im Moment so ist, dass ich nicht auf Nicht-Stören stellen kann. Und dann, na egal, jetzt hat es aufgehört. Ich hoffe, es hat nicht so draußen so gestört, weil sonst mein Telefon nicht erkannt wird. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Irgendwie durch das neue iPhone funktioniert diese Aufnahmetechnik nicht mehr so perfekt.
Und das ist ja eh mit Technik nicht so viel am Hut, ne?
Nee, genau. Entschuldigung, das ab und zu Husten muss leider sein. Also, jedenfalls, genau, zusammen mit den Kansas City Royals, das ist das Baseballteam, was auf dem ungefähr gleichen Gelände lebt. Du wirst da gewesen sein, du hast es gesehen, die Stadien sind relativ nebeneinander.
Nicht nur relativ, die stehen
Ja,
nebeneinander.
die stehen nebeneinander. Und zwar, ja genau, war in dieser Abstimmung hat sich das Volk dagegen entschieden, das
Volk.
weiter. Das weiterhin so
Wir
laufen
sind
soll.
das Volk.
Mit 41% haben nur dafür gestimmt. Das heißt, schon vorher war angekündigt worden, alle Optionen liegen auf dem Tisch für die Chiefs. Das haben sie selber gesagt, dass diese Vereinbarung mit Kansas City und diesem Stadion oder diesem Komplex, wo auch die Royals sind, der läuft noch bis 2031, meine ich. Und danach läuft dieser Vertrag aus. Die haben das halt nur gemietet sozusagen oder geleast, wie es so schön heißt. Ziehen die Chiefs jetzt um? Was meinst du?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen. Wer sich schon länger für die NFL interessiert, weiß, dass es regelmäßig immer mal wieder Verpflanzungen einzelner Teams gab und es lag eigentlich immer an einer ungeklärten Stadionsituation. Also die Baltimore Colts sind irgendwann nach Indianapolis gezogen aufgrund des Stadions und so weiter. Das ist ja schon öfter passiert. Es gab ja auch mal die St. Louis Rams, die jetzt bekannterweise die Los Angeles Rams sind und so weiter. Also für ausgeschlossen halte ich das in der NFL nicht. Ich mag es mir aber nicht vorstellen, weil die Chiefs sind für mich jetzt schon so lange verwurzelt in Kansas City, das Arrowhead, als ich da war mit Daniel im September 22, feierte auch gerade seinen 50. Geburtstag. Seit 1963 sind die Chiefs ja schon in Kansas City. Früher haben sie im Municipal Stadium gespielt. Also ich vermute stark, dass da irgendwie noch eine andere Lösung gefunden wird. Ich mag es mir nicht vorstellen, dass die Chiefs plötzlich, keine Ahnung, nach San Antonio oder so umziehen oder nach St. Louis oder wohin auch immer. Es gibt ja genug US-Metropolen, die gerne wieder oder erstmals ein NFL-Stadion, Team haben würden. Ich halte es eigentlich emotional für ausgeschlossen. Wie geht's dir?
Aber Emotions spielen da ja keine Rolle, wie du weißt. Es geht ja
Ja,
nur
das ist
um
wohl wahr.
Geld. Naja, also ich meine, die Familie, Hand, die, denen das gehört, das Team, die sind ja auch damals aus Dallas weggezogen, ja. Aus ähnlichen Gründen, weil ja dann die Dallas Cowboys gegründet wurden und sie sich dann entschieden haben, ah, komm, hier zwei NFL-Teams in einer Stadt, das ist scheiße. Wir suchen mal was anderes und sind dann, was in der Nähe ist, wo ich gut hinreisen kann, weil die Familie wohnt, soweit ich weiß, immer noch in Dallas.
Ja.
Das heißt, die Verbindung zu Texas ist auf jeden Fall noch da. Und die sind ja damals dann auch nach Kansas City gegangen, aus Gründen, sagen wir mal so, die auch mit einem Stadion und so weiter zu tun hatten. Und von daher, hey, natürlich ist es nicht mehr der gleiche Hand, der jetzt diese Entscheidung trifft, aber die Familie hat es zumindest schon mal gemacht. Und wie du schon sagst, also ich kann mir alles vorstellen. Und ja, bin mal gespannt, wie die das in der Zukunft da regeln wollen oder werden. Es wird sicherlich andere Communities in den USA geben, die bereit sind, zu sagen, ey, die Chiefs, guck mal. Also selbst 2030, sagen wir mal so, wenn dieser Umzug stattfinden müsste, da ist Mahomes vielleicht Mitte 30 oder so. Das heißt, da werden die immer noch gut sein. Angenommen, dann werden sie vielleicht noch 1, 2, 3 Super Bowls mehr gewonnen haben bis dahin. Das heißt, sich als Stadt mit dem Team zu schmücken, ist wahrscheinlich ja schon attraktiv für die ein oder andere Community, oder?
Ohne Frage. Und ich habe jetzt hier gerade mal Google Maps bemüht. Und ja. Tatsächlich, also die nächstgrößere Stadt von Kansas City ist St. Louis in Missouri. Wir wissen, dass Arrowhead Stadion steht ja auch nicht in Kansas, sondern in Missouri, im US-Bundesstaat Missouri. Und das, also sieht jetzt hier nicht weit aus. In Amerika ist alles weit, weiß ich, aber ich würde jetzt so bummelig schätzen, das sind 200 Meilen. Und St. Louis ist auch nicht weiter weg von Dallas als Kansas City. Also wer weiß, vielleicht sind es dann doch bald die St. Louis Chiefs. Ja, ist alles möglich in der NFL. Aber irgendwie, dass es mal die St. Louis Rams gab und dann ein paar Jahre Pause und dann gibt es plötzlich die St. Louis Chiefs, wäre schon irgendwie merkwürdig, Flo, oder?
Auf jeden Fall, aber ey, du hast es ja gesagt. Und ich meine, die Raiders sind das letzte Beispiel dieser Aktion, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, die Chargers auch. Ich meine, San Diego war dasselbe. Da war dieses Qualcomm, genau. Stadium, da war ich mal. Zum Super Bowl 2000 irgendwas. Das war schon alt und da haben sie sich auch nicht geeinigt. Und bums sind die Chargers nach L.A. gezogen, wie wir alle wissen. Das geht fix.
Ist ja auch schnell gerne bemüht, diese Aussage, ey, die sind alles Milliardäre, die sollen mal schön ihr scheiß Stadion selber bauen. Mhm. Und irgendeinen Weg dafür finden. Andererseits, wenn man sich diese Neubaustadien mittlerweile anguckt, also ich glaube, das von in L.A. hat ja irgendwie 5 Milliarden gekostet.
Ja.
Oder das in Buffalo kostet jetzt irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wo das, also um die 2 gefühlt muss man da schon investieren. Und das hat halt dann am Ende auch nicht jeder, wenn sie kein Geld extra kriegen. Andererseits machst du dir natürlich auch, also wie es L.A. jetzt gemacht hat, das ist auch ein Stadion, was dir rund um die Uhr quasi gehört. Und dadurch, dass es überdacht ist, da finden ja auch 700.000 andere Veranstaltungen statt. Damit verdienst du ja dann auch wieder Geld. Also da ist
ja, unter anderem die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2028.
Zum Beispiel.
Aber dass man sich einigen kann, du hast es ja gesagt, das sehen wir bei den Buffalo Bills. Die Tennessee Titans bauen neue Stadion. Die Jacksonville Jaguars bauen neues Stadion. Also es geht doch. Ich glaube, die einigen sich noch. Ich denke ja immer ans Gute.
Na gut.
Ich glaube ans Gute. So.
Wir werden sehen. Nicht, dass ja. Daniel irgendwie sich dann der ganze Fanartikel neu kaufen muss, weil es nichts mehr mit Kansas City. Also dann, ich meine, aus dem Arrowhead wird ja dann auch das KC verschwinden. Dann ist es auf einmal SL da drin, oder wie? Also St. Louis, ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
SLC ist es dann. Statt ja. KC ist es SLC. Muss er auch seinen Hund umbenennen. Mensch.
Ja.
Daniel, wir drücken dir die Daumen, wenn du uns hier hörst. Wir fiebern mit dir mit.
Wir fiebern mit dir mit. Ja. Gut, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Das wird bestimmt noch die eine oder andere Auseinandersetzung geben, die auch, ich bin gespannt, was die Royals auch machen. Vielleicht versuchen die Chiefs das ja auch nochmal alleine. Diesmal, das war ja auch gekoppelt an das Baseball-Team. Vielleicht, wenn die eine eigene, einen eigenen Antrag aufsetzen für Steuergelder, vielleicht finden sich da mehr Fans, weil die Football-Fans größer sind oder die Community der Football-Fans größer ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, kann man gespannt sein. Vielleicht ziehen ja das Baseball-Team und das Football-Team weg. Das wäre natürlich dann.
Aber ein Baseball-Team, ich bin da nicht so drin, aber gibt es doch in St. Louis, oder?
Die St. Louis Cardinals, ja. Genau. In St. Louis, ja, aber die Royals können ja auch irgendwo anders hinziehen. Also. Ja. Ist ja, irgendein Stadion wird es schon noch geben. Die können
dann, Reno, nach Reno. Reno ja, oder Royals, das wäre doch geil. Das kann man nach dem dritten Bier auch nicht mehr aussprechen.
Wenn Oakland jetzt sein Team verliert, die A's, die ja dann wahrscheinlich nach Las Vegas gehen, dann wird da ja auch vielleicht was frei. Oder Sacramento, habe ich gehört, die sind auch heiß auf noch ein anderes Team, weil damit sie dann auch eine Big League City werden. Im Moment haben die ja nur Basketball. Als Hauptstadt von Kalifornien wünscht man sich vielleicht auch da noch das eine oder andere mehr. Mal gucken. Da gab es nämlich auch irgendwie, habe ich auch nur gehört, weil die A's müssen ja auch erstmal noch ein paar Jahre irgendwo anders spielen, bevor sie nach Las Vegas ziehen. Ja, gut. Das nächste Thema, das auch die Chiefs am Rande betrifft, Rashee Rice, das ist doch jetzt deine Abteilung, Kutsche.
Ja.
Boulevardmäßig, was ist da los?
Ja, was ist denn da los? Naja, es ist halt Offseason, dann haben die ganzen NFL-Stars wieder sehr viel Zeit, Schabernack zu treiben, wobei das jetzt zu witzig ausgedrückt ist. Also wer es nicht mitbekommen hat, am Samstag in Dallas gab es ein illegales Autorennen zwischen einem Lamborghini und einem Chevrolet Corvette. Einer Corvette, muss man ja sagen, das ist richtig, oder? Du bist ja so ein Autofreak, das ist eine Corvette, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also zwischen Lamborghini und einer Corvette mündete in einem Autounfall, ich glaube mit 6 Autos insgesamt und 4 Verletzten. Und die Corvette soll auf Rashee Rice, Receiver der Chiefs, angemeldet sein, ein Leasing-Auto. Und der Lamborghini, der wurde bei einer Mietwagenfirma angemietet, auch auf den Namen Rashee Rice. Die 4, also jeweils 2 Insassen, 2 im Lamborghini, 2 Corvette, haben sich nach dem Unfall direkt verbotenerweise vom Unfallort entfernt. Es gibt da so Videos, vielleicht habt ihr die auch auf Social gesehen. Der eine sieht tatsächlich aus wie Rashee Rice, aber die sind halt geflüchtet. Und jetzt hat die Polizei nach ihm gesucht. Und mein letzter Stand ist, dass sich Rashee Rice einen Anwalt genommen hat und zugegeben hat, er war da beteiligt und er hätte auch den Lamborghini angemietet und die Corvette gehöre ihm auch. Sie werden sich zu gegebener Zeit dazu melden. Also Wide Receiver und schnelle Autos. Henry Rux lässt an dieser Stelle grüßen, der ja seit letztem Jahr im Gefängnis sitzt, weil er sogar einen tödlichen Autounfall verursacht hat. Das passt nicht so richtig zusammen und ja, also ist natürlich maximal dämlich, A, ein Autorennen zu machen, B, dann irgendwie so wild zu fahren, dass daraus ein Unfall resultiert und sich dann auch noch direkt von der Unfallstelle zu entfernen und dabei gefilmt werden, untertauchen. Also das ist halt eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Flo. Ich habe dann auch ein paar Kommentare gelesen. Viele fordern tatsächlich, dass er jetzt erstmal rausgeschmissen wird, gesperrt wird, wie auch immer. Bisschen früh der Zeitpunkt, aber was meinst du, was erwartet ihn für eine Strafe, wenn sich rausstellt oder wenn er zugeben sollte, dass er wirklich involviert war, vielleicht womöglich sogar am Steuer saß?
Also es gibt ja dieses Video tatsächlich von dem Unfall, hast du das auch gesehen?
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
Genau, das, weil du eben gesagt hast, in jedem Auto saßen 2, also da klettern ja 3 aus dem Lamborghini. Der mitten auf der Straße stehen bleibt und es steigt keiner auf der Fahrerseite aus, sondern die klettern alle über den, beziehungsweise einer, der hinten saß, anscheinend hinten raus und 2 klettern vorne auf der Beifahrerseite raus.
Gibt es im Lamborghini einen Hintersitz? Das ist so ein Zweisitzer.
Ja, nee, das ist so ein SUV-Lamborghini gewesen.
Ah, ja,
also es
okay.
Ist kein, es ist so, ja, genau.
Ja, du musst es wissen, du fährst ja privat auch so ein.
Ja, eben. Deswegen. Also da hast du schon Platz hinten, da kannst du sitzen. Zu dritt, ich dachte auch nämlich, weil ich das Video gesehen habe und die immer geredet haben davon, 3 Leute klettern aus dem Lamborghini und dann habe ich immer gedacht, der Lamborghini ist doch da rechts in die Mauer gefahren, das war doch das Sportauto, der da rechts in der Wand hängt, wenn ihr euch das Video anguckt, den sieht man auch gar nicht, wo da Leute aussteigen, aber dann ist mir eingefallen, ja okay, eine Corvette sieht ja auch so aus und dann habe ich auch gelesen, dass das so ein SUV-Lamborghini ist. Egal, also das heißt, entweder steigt man da drüben aus, weil die Fahrerseite nicht mehr geht oder weil man verwirren möchte darüber, wer gefahren ist, weil dann nicht klar ist, dass irgendjemand auf der Fahrerseite ausgestiegen ist. Andererseits kann natürlich auch sein, dass die Tür einfach nicht mehr aufging. Sie haben immerhin noch dran gedacht, ihre Klamotten alle mitzunehmen. Das fand ich auch gut. Alle hatten ihre Taschen dabei. Aber es war ja auch, ich meine, das war helllichter Tag. Und da auf die Idee zu kommen in der heutigen Welt, dass das kein Mensch irgendwie filmt oder dass da irgendwie Videos gemacht werden davon, wie die dann einfach aussteigen und weggehen, ist schon, finde ich, schon sehr irgendwie merkwürdig. So, also von der eigenen Wahrnehmung her. Und dass das nicht das Ganze noch verschlimmert im Nachhinein. Ja, die Entscheidung war wahrscheinlich mit die falscheste, dass man sich einfach dann von dem Ort entfernt hat. Und wenn beide Autos ihm gehören, beziehungsweise er das eine geleast hat und der Lamborghini auch noch, also Ärger hat er so oder so, weil das ist natürlich, wäre ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil das Auto müsste er nur bezahlen, weil den Lamborghini hat er ja gemietet unter der Auflage, also den durfte nur er fahren. Das heißt, niemand anders durfte das Auto fahren. Sonst wäre beim Unfall, hätte er als Mieter mit einem anderen Fahrer, hätte er wahrscheinlich das Auto sowieso ersetzen müssen, komplett. Deswegen spricht natürlich relativ viel dafür, dass er den Lamborghini gefahren ist. Und ich glaube, in Texas oder Dallas sind die Strafen für, ich meine, das wäre ja hier auch so, am Ende ist es ja Fahrerflucht, also du entfernst dich unerlaubt vom Unfallort und vor allen Dingen in einem Unfallort, wo es Verletzte gab. Das kann schon relativ heftige Strafen nach sich ziehen. Also du hast es gesagt, er hat sich schon irgendwie gemeldet, beziehungsweise mit seinem Anwalt gesprochen. Angeblich, dann hieß es auch irgendwie, er würde schon so Counseling betreiben, also so irgendwie so, also ich stelle mir dann so vor, dass darüber gesprochen wird, dass das nicht gut ist, was er da gemacht hat und dass er da versucht irgendwie, ja, Reue zu zeigen, aber ich weiß nicht, ob ihm das am Ende helfen wird.
Nee, das bleibt abzuwarten. Ja. Für die Chiefs natürlich doof, weil Rashee Rice war ja sowas wie der produktivste Receiver, die wichtigste Anspielstation auf der Position für Mahomes. Ja, ja, so ist einfach maximal dumm, aber passiert halt immer wieder in der NFL. Also ne, vielleicht sprechen wir ja auch noch über den Kollegen Sutton. Auch der hat ja von sich aufmerksam gemacht mit nicht schönen Dingen. Also da kannst du ja immer die Uhr nachstellen. In der NFL-Offseason werden regelmäßig NFL-Spieler verhaftet.
Ja, dann sind wir doch gleich bei Sutton. Erzähl doch mal was zu Sutton.
Mach du mal, jetzt bist du mal dran. Ich habe die Rashee Rice-Geschichte vorgestellt.
Na toll. Mir ist jetzt gerade der Vorname von Sutton entfallen. Ich will immer sagen Cameron Sutton, aber das. Nee, das ist er doch nicht, oder?
Nee? Ja, ich google das für dich. Sprich mal erstmal nur von Sutton.
Ich spreche erstmal nur von Sutton.
Domestic Violence, warte. Dann wissen wir ja den Namen. Warte. Ist das nicht Cameron Sutton?
Ich meine nicht.
So.
Guck mal nach. Also.
Ja.
Der Punkt Sutton von den Detroit Lions, Cornerback, der die letzten Jahre, ja, der letztes Jahr Starter war, der jedes Spiel
Cameron
gespielt hat.
Cameron Sutton. So.
Ist doch Cameron Sutton, okay. Ja, gibt es nicht noch einen anderen Sutton?
Ja, es gibt noch Jensen Button, aber das ist eine andere Sportart. Ja.
Oh, Jensen Button, Formel 1, das ist aber auch schon lange her. Stark, Kutsche. Naja, also Cameron Sutton von den Lions. Ja, hat er irgendeinen Fall von häuslicher Gewalt vermutlich begangen oder zumindest eine Auseinandersetzung mit seiner Frau oder der Mutter seines Kindes. Zumindest, ich weiß gar nicht, sind die verheiratet? Das müsstest du jetzt wissen, du bist der Boulevard-Experte. Und er wurde dann, genau, also es gab einen Haftbefehl gegen ihn, während er bei den Lions trainiert hat oder irgendwie in der Facility war anscheinend, kam dieser Haftbefehl zutage oder wurde öffentlich. Er ist dann irgendwie weg, zumindest hat die Polizei ihn nicht angetroffen oder gefunden, also er war auf eine Art flüchtig, so ähnlich wie bei Rashee Rice auf eine Art und Weise.
Ich meine, der war einen Monat auf der Flucht, das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Genau. Und hat sich jetzt aber selber gestellt, sozusagen. Also ist jetzt in Florida, glaube ich, liegt dieser Fall und da hat er sich jetzt den Behörden gestellt, wurde auch schon vorher angekündigt von dem Anwalt, dass er sich stellt, ist dann dahin, wurde dann verhaftet, wie es dann so ist und dann wieder einen Tag später oder am nächsten Morgen erstmal wieder freigelassen. Und ich habe jetzt nur gelesen, dass irgendwo die Nachricht kam, dass die Familie das selbst innerhalb der Familie lösen will. Also irgendwie, das hört sich so ein bisschen so an, als wenn am Ende die Anzeige eventuell zurückgezogen wird und dann, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Die Lions haben auf jeden Fall sofort reagiert und haben ihn ja dann auch entlassen, erstmal. Schon als dieser Haftbefehl rauskam, also bevor er sich gestellt hat und so weiter, haben die schon gleich ihn rausgeschmissen. Ja, so ist zumindest mein Stand. Wie sieht's, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, ich meine auch noch gelesen zu haben, dass die Frau, also es war irgendwie häusliche Gewalt durch Strangulation, glaube ich, also er ist übergriffig geworden gegen den Hals, aber gesagt hätte, nee, also da alles ist gut und das, ne, ist alles, also es wirkte so, als wenn sie jetzt nicht irgendwie nochmal gesondert Anklage gegen ihn erhebt, aber ist natürlich ein Riesenproblem. An dieser Stelle sei empfohlen, kein leichtes Thema, aber der Spiegel hat gerade, ich glaube, einen sechsteiligen Podcast am Start über Kascha Lehnhardt, die Freundin von Jerome Boateng, die sich tragischerweise im Februar 2021, meine ich, das Leben genommen hat. Und da standen ja auch so Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegenüber Boateng im Raum. Da gibt es einen interessanten Podcast zu, falls ihr, und das tut ihr ja offenbar, Podcast gerne hört und euch für sowas interessiert. Könnt ihr da mal reinhören. Ich habe die ersten drei Folgen schon gehört. Also immer schlimm. Thema häusliche Gewalt ist ganz, ganz schlimm, aber leider keine Seltenheit.
Ja. Gut. Handeln, damit beenden wir, würde ich sagen, das klingt ist auch.
Wollen wir auch mal über was Positives reden?
Ja, genau. Lass uns diese negativen Schlagzeilen mal lassen. Ja, wobei, ist das positiv? Oder sagen wir, gut, was möchtest du, was möchtest du
positiv einbringen? Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, über die neuen Kickoff-Regeln mit dir sprechen, weil ich feiere das. Ich finde das ganz gut. Neue Kickoff-Regeln, die seit in der ELF, in der European League of Football, ja schon seit Ligagründung zum Einsatz kommen, in der XFL auch. Die machen das Spiel vermeintlich attraktiver und auch wieder dynamischer. Ein Fair Catch ist ja zum Beispiel nicht mehr erlaubt. Es darf sich erst bewegt werden, wenn der Returner den Ball gefangen hat. Dadurch werden natürlich irgendwie Verletzungen hoffnungsweise minimiert, weil sie nicht mit ganz so hoher Geschwindigkeit alle aufeinander prallen und Gehirnerschütterungen davontragen. Und es wird halt wieder deutlich mehr Returns geben. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Letztes Jahr, in der letzten Saison, betrug die Returnrate in der NFL nur 21,7%. Und es gab in der gesamten Saison nur 4 Kickoff-Return-Touchdowns. Das ist ja wirklich nichts. Und jetzt wird mit einer Return-Rate ab 2024 von mindestens 80% gerechnet. Also dieses klassische, ne, Kick-Off, Touchback oder Fair-Catch, gut. Das ist ja echt schon irgendwie langweilig gewesen. Jetzt wird es, glaube ich, wieder spektakulärer und attraktiver. Ich feiere das. Wie geht's dir? Wie findest du die neuen Kick-Off-Regeln, die von den Teambesitzern vor, wann war's, einer Woche, 10 Tagen beschlossen wurden?
Ja, ich habe versucht, mir das vorzustellen, ob das jetzt wirklich viel ändert. Also du hast ja schon ein paar Sachen angedeutet. Ich weiß nicht, wie weit wir hier ins Detail gehen wollen. Aber ich glaube einfach, wenn man sich das vorstellt von der Formation her, ist das ja komplett was anderes, als es vorher war. Also der Kicker kickt von der eigenen 35. Das bleibt sozusagen. Aber der Rest seines Teams, also der von dem Kicker, die stehen alle an der 40-Yard-Line des Gegners und müssen auch diese berühren. Das heißt, die stehen schon viel weiter vorne als er. Die sind nicht mehr auf einer Höhe mit ihm, was damit zu tun hat, dass man wahrscheinlich diesen Speed-Aufnahme halt nicht wollte, dass die halt losrennen können und schon richtig nach, keine Ahnung, 30, 40 Yards, bis sie dann bei den Gegnern sind, Vollspeed haben, sondern die müssen da stehen. Die Receiving-Team, die stehen alle zwischen der 35-Yard-Linie und der 30-Yard-Linie, wovon auch, ich glaube, 7 müssen davon die 35-Yard-Linie berühren. Das heißt, auch da, die sind relativ festgenagelt. Nur 2 dürfen sich in dieser Zone von der 35 bis 30 bewegen und der restlichen 2, die stehen in dieser sogenannten Landing-Zone, die von der 20-Yard-Linie dann bis zur Goal-Line geht, sozusagen. Also da stehen dann die beiden bis zu 2. Müssen auch nicht 2 sein, können auch nur einer sein. Stehen da die Returner drin. Und auch nur die dürfen den Ball irgendwie fangen und retournieren oder wenn sie es nicht fangen wollen, dürfen sie zumindest runtergehen oder sie müssen ihn fangen. Sie dürfen keinen Fair Catch, wie du es schon gesagt hast, mehr machen. Also das finde ich jetzt schon mal, also das wird auf jeden Fall ein optisch sehr anderes Bild sein zu dem, was wir jetzt in den ganzen Jahren vorher gesehen haben, auf jeden Fall. Also das finde ich schon mal interessant. Auch dann wird es natürlich sicherlich neue Strafen geben, nämlich wenn dann, wir kennen das ja alle, dass jemand nicht, gab ja in der letzten Saison oft, dass jemand gerade von den Wide Receivers nicht richtig aufgestellt war, was die Formation angeht. Also dass da wirklich alle dann irgendwelche Linien berühren mit ihren Füßen und so weiter und so fort und sich nicht irgendeinen Vorteil verschaffen. Das wird bestimmt am Anfang dann das häufiger mal vorkommen. Wir wissen ja auch, dass viele der Spieler oft nicht so regelfest sind, was bestimmte Sachen angeht. Also ich bin gespannt, wie das am Anfang aussieht. Und was ich aber spannend finde, ist, also was dann passiert, wenn du jetzt nicht, also das ist ja ein bisschen mehr für den Kicker auch ein bisschen eine größere Herausforderung. Also habe ich es zumindest empfunden, was er machen muss. Weil, also wenn er gar nicht in die Landing, bis zur Landingzone kommt, also das heißt, wenn er den Kick verrotzt irgendwie und er kommt nicht bis zu der 20-Yard-Linie, dann kriegen die Receiving-Team den Ball an der 40, also schon relativ weit vorne. Und jeder Ball, hast du es schon gesagt, der in der Landingzone landet, muss retourniert werden. Das heißt, die können nicht Fair Catch machen und dann war es das. Ich habe mich gefragt, was bedeutet denn an der Stelle nicht muss retourniert werden? Also heißt das, ab wann ist es denn ein Return und ab wann ist es einfach nur sich hingeworfen?
Naja, sobald er sich irgendwie mindestens ein Yard nach vorne bewegt, oder? Also er muss den Ball fangen, der Returner, und sich nach vorne bewegen. Ob das jetzt ein 0,1 Yard ist oder ob es, weiß ich nicht, 40 Yards sind, ist egal. Also ich habe so ein paar von diesen Returns schon in der ELF leibhaftig gesehen im Stadion. Das ist so, wie du sagst, gewöhnungsbedürftig. Die Formationen sind ganz anders. Aber es war immer was los. Und es ist halt wirklich so, dass die jetzt nicht mit, weiß ich nicht, 100 Meter Anlauf aufeinander prallen, sondern so wie du es erklärt hast, nur noch, keine Ahnung, mit 10 Metern oder so. Also das heißt, auch das Training wird ja jetzt ganz anders sein. Die Special Teams Coordinator müssen ja ganz anders trainieren, weil jetzt ja irgendwie ein schneller Release wichtig ist. Also die müssen ja jetzt wirklich schnell werden. Geiler Satz. Sie müssen schnell Gas geben, quasi. Also du kannst jetzt nicht, also sie müssen gut aus dem Startblock kommen, so rum. Und haben aber dementsprechend natürlich nicht so eine hohe Geschwindigkeit drauf, als hätten sie 50 Meter Anlauf oder so. Was ich immer komisch fand in der ELF, und das wird mich jetzt auch stören, glaube ich, ist, dass man ja einen Onside-Kick vorher anmelden muss. Also die Steelers.
Genau. Lass mich noch mal ganz kurz ein, weil das fand ich auch interessant. Ich möchte es nur noch mal erwähnt haben. Weil das auch, also es ist ja auch taktisch, oder die Frage, wie das, was ich vorhin meinte, der Kicker, also wenn der Ball, es gibt ja noch den Unterschied, der Ball landet in der Landing Zone und dann springt er in die Endzone, dann muss er auch retourniert werden oder kann gedownt werden, also dass man sich drauf wirft, sozusagen. Wenn man ihn da downt, also in der Endzone, dann starten die den Ball, also das Receiving Team an der 20. Das heißt, da bist du relativ weit hinten mit deinem Anfang. Wenn der Kicker in der Endzone landet und da bleibt, muss er retourniert werden. Was habe ich eben gesagt? Achso, genau, wenn er in der Endzone landet und bleibt, muss er auch retourniert werden oder gedownt werden. Wenn er gedownt wird, startet man aber schon an der 30. Das heißt, für den Kicker ist es eigentlich besser, wenn er nicht, also es ist die Frage, wenn er ihn jedes Mal in die Endzone ballert, und die ihn da einfach downen können und dann starten sie an der 30, also entweder muss er ihn, weil wenn er ihn über die Endzone rausballert, dann starten die auch an der 30. Also wenn er versuchen will, dass sie an der 20 starten, also so weit hinten wie möglich, muss er eigentlich den Ball irgendwie so schießen, dass er in der Landingzone landet und dann aber in die Endzone springt. Dass er erst von da an aufgenommen wird. Also ich habe mich gefragt, ob es eine andere Variante von Kicks geben wird. Ich weiß nicht, ob dir das in der ELF aufgefallen ist oder so. Nach dem Motto, ob die flacher sein könnten, also ob man das so kontrollieren kann, dass man dass er halt in der 20 irgendwie aufkommt, aber nicht retourniert wird, so einfach, weil er halt irgendwie Geschwindigkeit hat, sondern dann erst in der Endzone. Also ich finde, dass ich bin gespannt, wie sich die NFL-Teams oder was, die sich da ausdenken, was es dann da für Szenarien gibt.
Ich finde es auf jeden Fall einen sehr smarten Move, wie so viele von deinen Steelers, dass die dann Cordarrelle Patterson verpflichtet haben. Ist ja ein absoluter Return-Spezialist, weil solche Returner, wie es ein Devin Hester früher war zum Beispiel, oder ein Dante Hall, die sind ja viel wichtiger jetzt plötzlich. Also dadurch, dass es halt von 5 Kickoffs 4 im Schnitt retourniert werden sollen, statistisch, hat diese Position des Returners ja eine viel höhere Relevanz. Da brauchst du ja wirklich noch mehr Freaks, die das können. Und das finde ich schlau von den Steelers, dass die sich Cordarrelle Patterson von den Falcons geholt haben. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund.
Bestimmt. Und auch, weil er natürlich unter Arthur Smith schon gespielt hat bei den Falcons und er auch so ein Spieler ist, der auch mal Running Back spielt oder dann mal Wide Receiver, also sehr versatile ist, wie man so schön sagt. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu dem, was du wolltest ja noch anführen, Onside Kick.
Genau, immer, ist immer nicht was mehr, gewesen. Muss man jetzt vorher anmelden beim Schiedsrichter. Das bedeutet, es gibt keinen Überraschungseffekt mehr, um bei den Steelers zu bleiben. Das musste ich ja mal in der Footballerei nachspielen. Chris Boswell hat ja mal so einen schönen Rabona-Onside-Kick gemacht für die Steelers. Das wird jetzt in Zukunft so sein, also dass es quasi, also die Mannschaft, die den Ball hat und im Zweifel ihn schnell wiederhaben will nach dem Kick, weil sie in Rückstand liegen, dann nimmt man ja dieses Instrument des Onside-Kicks gerne. Die muss das zukünftig beim Schiedsrichter anmelden. Das heißt, auch die gegnerische Mannschaft wird wissen, was da kommt. Ich meine, man hat es ja meistens erahnt, aber jetzt, also das finde ich irgendwie ein bisschen skurril, dass dieser Überraschungsmoment wegfällt, oder?
Vor allen Dingen geht das ja nur im vierten Viertel. Soweit ich weiß. Kannst du nur Onside-Kicks machen.
Ja, gut. Warum solltest du auch im ersten einen machen?
Na gut, aber es gab Super Bowls, die haben die zweite Halbzeit mit dem Onside-Kick angefangen, wo die dann überraschend, also da gibt es doch, ich weiß nicht mehr, welches Team es war jetzt gerade, ich weiß nicht, Indianapolis vielleicht oder so, glaube ich, irgendwie sowas, die haben mal die zweite Halbzeit im Super Bowl mit dem Onside-Kick angefangen, überraschend, und haben den Ball auch erobert, also das fällt halt so ein bisschen weg, was ich grundsätzlich schade finde, weil, also nicht, dass die Quote beim Onside-Kick besonders hoch war, in den letzten Jahren, aber trotzdem hat es immer noch irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein, hat man trotzdem bei jedem Kickoff, wo ein Team dann hinten liegt, hast du immer so geguckt, okay, vielleicht machen sie ja jetzt irgendwie, vielleicht gibt es was Besonderes oder es könnte einen Onside-Kick geben, wenn das jetzt angekündigt werden muss, dann ist das ja ein bisschen.
Was meinst du eigentlich? Also es soll ja 29-3 Stimmen dafür gegeben haben für die neuen Kickoff-Regeln bei dem Owner-Meeting. Laut CBS sollen die Packers, Raiders und 49ers die 3 Gegenstimmen gewesen sein. Was meinst du, warum haben diese 3 Mannschaften dagegen gestimmt? Weil, um das einmal abzuschließen, Flo, diese neuen Kickoff-Regeln finde ich gut, weil das Spiel wieder spektakulärer wird. Also findest du sie auch gut oder hättest du dagegen gestimmt?
Also einfach, wenn man sich angeguckt hat, wie wenig Returns gebracht haben und wie langweilig in Anführungszeichen das ist und die NFL ja immer darauf achtet, dass Spielzüge interessant bleiben müssen. Also wir haben es alle erlebt, dass der Point after Touchdown, also der Kick nach dem Touchdown ist auch weiter nach hinten gesetzt worden, weil das einfach wie ein Play war, was so gut wie, keine Ahnung, 98% in den Fällen haben sie den Punkt danach gemacht. Das ist dann zu hoch, weil dann braucht man den auch nicht, dann kann man den Punkt auch gleich so geben. Das heißt, sie haben das weiter nach hinten gesetzt und wie wir alle wissen, ist die Quote nicht mehr so hoch. So, das heißt, wenn ein Spielzug langweilig ist oder langweilig wird, weil einfach kein Return mehr stattfindet oder nur in den seltensten Fällen, dann ist logisch, dass sie versuchen, irgendwas zu ändern, um das wieder interessanter zu machen. Und ich bin auf jeden Fall auf der Seite, wenn man meint, das ist ja jetzt auch erstmal nur für ein Jahr diese Regel festgelegt. Das heißt, man probiert das jetzt aus. Und wenn sich der erwünschte Effekt nicht eintrifft, dann wird das wahrscheinlich auch wieder abgeschafft. Aber Erstmal finde ich es gut.
Und warum meinst du, haben Teams, die Raiders, 49ers und Packers dagegen gestimmt?
Gute Frage. Hast du da irgendwelche Stimmen zu gesehen?
Oder nee, gelesen, nee, würde mich interessieren, habe ich nicht. Aber also eine Begründung könnte ja sein, das ist ja immer so Angst vor was Neuem. Hey, läuft doch, warum sollen wir was ändern? Das könnte natürlich sein. Die Packers, Stolle kann ein Lied davon singen, waren jetzt auch nicht so überragend in den Special Teams in den letzten Jahren. Vielleicht haben sie ja, dachten sie, ach Mist, jetzt haben wir das gerade mal in den Griff bekommen, jetzt müssen wir schon wieder alles ändern. Aber so 49ers und zum Beispiel, die haben ja sehr explosive Spieler, vor allem Receiver, die auch als Returner zum Einsatz kommen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum die 49ers dagegen gestimmt hätten. Deswegen kann ja sein, dass du eine Vermutung hast.
Nee, habe ich nicht.
Aber wahrscheinlich ist es so, wir wollen nichts Neues.
Nichts Neues, oder vielleicht hat man sich als Team gefühlt, was müsste man jetzt in die Statistiken gucken, haben die viele Bälle retourniert und das hat trotzdem funktioniert, so wie sie das sich ausgedacht haben und denken halt, sie haben da einen Vorteil gehabt gegenüber anderen und jetzt durch die neue Regel haben sie den nicht mehr, keine Ahnung. Ja.
Aber Tush-Push ist weiter erlaubt, ne? Das haben sie ja nicht.
Tush-Push ist weiter erlaubt. Genau, was noch ganz wichtig ist für die Kicker, finde ich, falls ihr euch jetzt gefragt habt, wenn der Kicker alleine da hinten steht an der 35, um den Ball zu kicken. Das heißt, es gibt keinen mehr, der ihm bei großem Wind, da durfte ja immer einer den Ball dann halten. Der ist ja nicht mehr da. Da haben sie sich jetzt, da gibt's dann diesen Holding-Stick, dieses, wenn er nicht auf dem Tee liegen bleibt, weil der Wind zu stark ist, dann darf er so einen Stick dahin stellen. Und dann, wenn der Ball zweimal vom Tee gefallen ist, dann darf er damit seinen Kickoff machen. Und dann muss, das fand ich auch geil, der am nächsten positionierte Schiedsrichter muss dann hinrennen und dieses Tee wegnehmen. Also da kann auch noch das ein oder andere Lustige passieren, habe ich mir so vorgestellt. Wenn der dann irgendwie ausrutscht und hinfällt dabei, während er das Tee, und dann kommt der Returner vorbei und er stolpert dann über den Schiri, der da irgendwie rumrennt und versucht, dieses Ding da wegzukohlen. Also, wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. Mal schauen, genau. Was wird.
Gut. Auch beim Onside-Kick gibt es übrigens eine Strafe, die auch geil ist. Wusste ich nicht. Gab es, glaube ich, bis jetzt nicht. Wenn der Onside-Kick zu weit geht, also wenn du dich anmeldest für den Onside-Kick und den dann irgendwo, keine Ahnung, richtig nach unten ballerst, und wenn der, ich glaube, hinten über diese Setup-Zone von dem Kickoff geht, also diese 35-Yard-Linie unberührt, dann kriegt einfach die Mannschaft den Ball, also die Returner kriegen dann den Ball an der 20-Yard-Linie des Gegners, also kurz vor der Endzone. Nur mal so, falls irgendjemand auf die Idee kommt, das Ding halt einfach wegzuballern. Das ist auch nicht so einfach, beziehungsweise da gibt es dann auch eine Konsequenz, die dafür sorgt, dass die anderen dann den Ball an deiner 20 kriegen. Gut.
Warte noch mal ganz kurz, Flo. Also wie gesagt, ich finde es wichtig, Tush-Push darf weitergemacht werden, aber irgendein Tackle, da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Vielleicht kannst du mir das erklären. Irgendein Tackle ist doch jetzt verboten worden, oder?
Genau, der Hip-Drop-Tackle ist verboten worden. Das war ja schon während der Saison lange ein Thema und auch jetzt danach immer, dass das eigentlich klar war, dass dafür wahrscheinlich genug Votes geben wird. Im Prinzip bedeutet das, wenn ein Spieler einen anderen tackelt, irgendwie mit beiden Armen und Händen, also entweder mit beiden Händen festhält oder mit beiden Armen umklammert und dann sein Gewicht benutzt, um den Gegner zu Fall zu bringen und dann dadurch auf seinen Unterschenkeln landet. Also weißt du, das sind diese Tackles, wo du siehst, der ist von hinten, so ist so ein bisschen ähnlich wie, was man verboten hat, hier wie heißt das, Horse-Collar-Ding, wo du halt hinten oben ins Trikot reingreifst und dann den so nach hinten umreißt. Das ist ja auch seit ein paar Jahren verboten. Und jetzt ist es quasi, weil es relativ viele Verletzungen dabei immer gibt, weil halt der Verteidiger mit seinem ganzen Gewicht hinten auf die Beine, auf die Unterschenkel des Receivers oder Running Backs fällt. Und dadurch gibt es relativ viele Knöchelverletzungen, vor allen Dingen, weil die, ne, du kannst dir ja vorstellen, wenn da so ein, keine Ahnung, Defender irgendwie sich hinten einfach, also drauffallen lässt auf die Beine, dann hat der Läufer wenig Chancen, seine Beine irgendwie woanders hinzubringen oder sich irgendwie diesem Tackle zu entziehen. Und da gab es halt in der Vergangenheit relativ viele Verletzungen und das ist jetzt, gibt jetzt eine Strafe, eine automatische Strafe von 15 Yards, also relativ hoch.
Happig.
Oder, ja, happig, könnte man sagen, genau. Also das ist so ein Tackle, wie es immer so ist bei solchen Verboten, das finde ich auch immer lustig, die Spieler sprechen sich ja immer komplett dagegen aus und auch die Union der Spieler hat gesagt, sie finden das Quatsch. Am Ende geht es um die Sicherheit der Spieler. Natürlich kann man wieder verstehen, dass die Defensive-Spieler vor allen Dingen hier vielleicht gedacht haben, ey, das ist das nächste Ding. Jetzt müssen wir auch noch darauf achten, wie wir beim Tackle, wenn wir schon normal tackeln und nicht mit dem Helm voraus und sonst wie, was alles sonst auch noch alles verboten ist, jetzt müssen wir auch noch gucken, dass wir nicht hinten am Ende auf den Beinen des Spielers landen, weil sonst gibt es da auch noch mal 15-Yard-Strafe. Also ich glaube, das wird Anfang der Saison auch noch zu dem einen oder anderen, ja, Diskussion führen, was denn nun was und wie das genau ist und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, die Defense fühlt sich hier wieder, wie so oft, Offense ist das, was zählt und die Defense, die Defensive-Spieler müssen sich immer weiter einschränken, sagen wir es mal so. Wird man sehen. Es gab ja dann noch ein, zwei andere Sachen auch, also zum Beispiel Challenges, also es gibt jetzt noch Sachen, die gechallenged werden dürfen, die es vorher nicht gab. Soweit ich es verstanden habe, ist es so, dass du, weil du hast ja im Moment nur zwei Challenges. Wenn du eine erfolgreiche hast, dann kannst du auch noch eine dritte machen. So ist jetzt die Regel. Und dann gibt es noch so ein sowas, dass du jetzt auch so bestimmte Sachen noch reviewen kannst, die vorher nicht reviewable waren. Also ob zum Beispiel ein Quarterback schon down by contact war und ob er out of bounds war, bevor er geworfen hat. Das ist jetzt reviewable, wenn ich das richtig verstanden habe.
Sag und mal dreimal schnell hintereinander reviewable, bitte.
Reviewable.
Oh, nicht schlecht, okay, sehr gut.
Okay. Ja. Und man darf jetzt auch, was ja auch in der letzten Saison häufiger eine Diskussion war, es kann wohl die Game Clock Violation, also kann reviewed werden, wenn das klar und offensichtlich ist. Also diese Momente, wenn die Game Clock runtergelaufen ist, wir kennen das alle und man oft das Gefühl hat, okay, die steht doch schon auf Null und jetzt kommt erst der Snap. Das kann jetzt wohl auch reviewed werden, zumindest wenn diese Violation relativ offensichtlich ist. Da frage ich mich dann auch, was das bringt. Wenn es offensichtlich ist, muss das doch auch irgendjemand sehen. Also was definiert offensichtlich? Aber keine Ahnung. Genau. Aber das war vorher auch nicht so. Ich glaube so, das sind so die Hauptänderungen, die bis jetzt beschlossen sind. Also es gibt ja dann noch ein weiteres Meeting im Mai, glaube ich, treffen sich die Owner wieder zu ihrem, das ist ja auch immer, also ich finde das ja auch so geil.
Ja, ich bin großer Fan des Gruppenbilds. Ich freue mich jedes Jahr auf das Gruppenbild.
Aber auch der Trainer, die Trainer sind da ja auch, die machen
das meine ich
auch
ja.
Immer so
ein Gruppenbild. Das Gruppenbild der Trainer, das meine ich eigentlich, ja.
Aber es waren nicht alle dabei dieses Jahr wieder. Also Mike Tomlin zum Beispiel war nicht dabei.
Ja, wieder eine extra Wurst für die Steelers, ey. Das
es waren
ist
drei oder
schlimm.
Vier. Es waren drei oder vier nicht dabei, ja.
Flo, ich müsste langsam mal den Kaffee wegbringen, merke ich, und ich müsste auch bald in einen nächsten Termin. Also haben wir noch irgendwie wichtige Sachen?
Naja, du hattest mir noch ihren Namen um die Ohren gehauen. Raheem Mostert, wolltest du noch irgendwas?
Ja, Raheem Mostert hat verlängert bei den Dolphins, belohnt worden. Also eigentlich lief sein Arbeitspapier, wie man sagen kann, 2024 aus nach der kommenden Saison. Wurde jetzt aber verlängert bis 2025. Kann in den zwei Jahren bis zu 9 Millionen kassieren. Finde ich ganz schön wenig, oder? Also, Zwei-Jahres-Vertrag, Raheem Mostert, wie viele Touchdowns hat er gemacht? Auf jeden Fall zweistellig. Letzte Saison. Für nur bis zu 9 Millionen, finde ich, oder? Wenig.
Ja. 18 Rushing-Touchdowns in 2023.
Na, ja, siehst du. Genau. Hassan Reddick können wir noch besprechen. Per Trade.
Genau.
Per Trade von den Eagles zu den Jets. Was ich da skurril finde, im Austausch für einen Drittrundenpick 2026, also im übernächsten Draft erst,
könnte
der sich dann ja noch,
Pick,
genau, könnte noch ein Zweitrundenpick werden, wenn er, ich glaube, 67,5% der Snaps macht und 10 Sacks produziert. Genau.
Könnte halt daran liegen, oder?
Ja?
Naja, weil man jetzt nicht weiß, weil man weiß ja nicht, wie viel er jetzt macht.
Mhm.
Das heißt, man kann ja dann erst sagen, ob er diese Prozente erreicht hat, wenn die Saison
vorbei
ist. Ja
gut, aber du könntest jetzt auch sagen, für einen Drittrundenpick 2025, der sich bis dahin noch in einen Zweitrundenpick verwandeln kann. Also diese
aber
Saison
diese,
ist ja Anfang Januar
aber
vorbei.
Geht die Quote nur für das erste Jahr oder geht die Quote für beide Jahre?
Nee, ich glaube nur fürs erste, soweit ich das verstehe.
Wie viele Snaps er machen muss. Das wäre jetzt halt die Frage. Gut, ja. Auf jeden Fall finde ich es interessant, weil die Jets ja, naja, sie haben Bryce Huff, das war ja ihr Spieler, den haben sie ja zu den Eagles, der ist ja zu den Eagles gegangen.
Free Agent.
Der hatte auch 10 Sacks in der letzten Saison, den wollten sie anscheinend nicht bezahlen. Vielleicht wäre der teurer gewesen, Hassan Reddick. Anscheinend günstiger, dafür ist Reddick auch 5 Jahre älter.
Ja.
Hat aber in den letzten 4 Jahren jeweils immer über 10 Sacks gehabt oder mindestens 10. Also ist wieder so ein Move, so ein bisschen auch Erfahrung gegenüber jungen Spieler deutet auch viel auf dieses, wissen wir ja eh, Aaron Rodgers und so weiter und so fort. Die Jets, auch wenn sie letztes Jahr nicht so richtig das zeigen konnten, aber das ist so dieser Win-Now-Modus, oder? Also Mike Williams haben sie noch geholt,
also
als erfahrenen Wide Receiver, Tyron Smith, den Left Tackle von den Cowboys noch geholt, also ja.
Ja, auf jeden Fall. Also du musst ja Hassan Reddick höchstwahrscheinlich auch einen dicken Vertrag geben, weil er hat jetzt nur noch ein Jahr Vertrag und es ist ja, wird ja erwartet, dass die Jets ihm auch diesen Vertrag noch vor dem Saisonstart dann unterbreiten. Wahrscheinlich wird er günstiger sein als Bryce Huff, hast du recht. Ich finde, also zwei Sachen, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, aber ich finde es sehr angenehm, so wenig von Aaron Rodgers zu hören gerade. Ich finde, man kriegt kaum was mit. Der ist sehr untergetaucht für seine Verhältnisse. Also die letzten 3-4 Off-Seasons war präsenter, oder?
Hast du nicht gesehen? Er war doch in München.
Ja, bei den Ravens. Ganz
bei
genau.
Den Ravens hat er vorbeigeschaut. Ja. Seinen alten Kumpel Joe Thomas besucht. Wer es nicht gesehen hat, guck mal bei den Munich Ravens auf im Instagram-Feed. Da werdet ihr sehen, Aaron Rodgers war zu Besuch. Ja.
Was ich noch gelesen habe, das finde ich ganz schön. Es gibt ja so ein NFL Performance-Based Pay-System. Also Spieler, die jetzt eine geringe Base-Salary haben, dann aber irgendwie vergleichsweise sehr viel spielen, bekommen ja durch dieses System dann doch nochmal mehr Geld. Und der Aaron Rodgers bekommt durch dieses System $81,14, weil er natürlich einen hohen Vertrag hat und aber nur durch seine Verletzung 0,33% der Snaps gespielt hat. Dann hat er sich ja tragischerweise die Achillessehne gerissen. Bekommt er jetzt extra nochmal $81,14. Was macht denn Aaron Rodgers mit $81,14, Flo? Was meinst du?
Auch sich so einen günstigen Sandwich in New York kaufen irgendwie. Das reicht.
Oder einmal voll tanken.
Nee, das, doch, könnte rein, kommt auf sein Auto an, würde ich sagen. Also, das wird mittlerweile auch schon, könnte auch schon schwer werden, in den USA mit $81 vollzutanken. Aber wahrscheinlich, er fährt ja bestimmt so einen kleinen Smart, wollte ich jetzt sagen. Aber Smart wurde ja eingestellt, habe ich jetzt auch gesehen. Naja.
Aber ganz schön, dass man wenig von ihm mitbekommt, oder? Vermisst du ihn?
Nö, man hat ja sonst erwartet, es wird irgendwas Schwurbeliges oder sonst was er so von sich gibt. Ich meine, er war ja genug in den Headlines und auch wieder zum Ende der Saison bei Pat McAfee und so. Also vielleicht hat er sich gesagt, ich ziehe mich einfach mal ein bisschen zurück. Und lass mal nächstes Jahr oder dieses Jahr vielmehr meine Leistung auf dem Platz sprechen und hör mal auf, irgendwie die ganze Zeit irgendwie in irgendwelchen Töpfen rumzurühren und Schlagzeilen zu produzieren. Also mal gucken.
Ganz angenehm. Das stimmt.
Ja. Hast du eine Taktik, also weil du gerade sagst, du musst auf Toilette, wenn du jetzt merkst, du musst auf Toilette, kannst aber nicht, weil wir jetzt ja hier sprechen. Also hast du dann einen Weg, wie du dich darauf konzentrierst, dass du das nicht merkst? Oder also gibt es da was?
Was ich spuck's dann aus eigentlich. Also ich ziehe hoch und spuck dann aus. Geht aber ja auch nicht immer. Also wenn es ist dann halt so, dann muss halt so.
Wenn es muss, dann muss, ne?
Wenn es muss, dann muss, ja.
Ja. Okay. Gut, Kutsche, dann vielen Dank. Dann auf in dein nächstes Abenteuer. Versack nicht auf der Toilette.
Nee, ich gebe mir Mühe. Haben wir alles Wichtige besprochen, Flo? Also nicht, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss.
Ach ja, du, vielleicht haben wir irgendwie irgendwas noch nicht besprochen, weil noch irgendein Spieler irgendwo getradet wurde. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen, wo wir das wieder auffangen können. Wir haben jetzt nicht irgendwie über den Draft gesprochen. Ich finde, das kann man noch,
ja, das ist ja noch ein bisschen.
Ihr seid ja da beim RTL Radio schon voll drin, habe ich gesehen, gestern, Montag.
Ja.
Habt ihr doch schon.
Wir haben das Top 50 Community Big Board aller College Prospects. Also wer Lust hatte, konnte seine Top 50 aufstellen. Das wurde dann alles in einen Topf geschmissen und dann quasi zusammen gewertet. Und da fangen wir jetzt jeden. Haben wir angefangen, immer zwei am Tag vorzustellen und aktuell sind
zwei
wir
Spieler
noch in den 30ern.
Zwei Spieler vorzustellen.
Zwei Spieler vorzustellen, oder? Ja, genau. Und das machen auch Leute aus der Community, von den Fanclubs überwiegend. Das ist sehr interessant. Ich lerne da auch sehr viel.
Okay.
Ja, hört da mal rein.
Was sehr interessant ist, man kann immer, ja, wenn man sich dafür interessiert, schon jetzt auch hart, muss man nur mal bei Wettquoten gucken. Da sieht man nämlich dann, wie sich so Picks verschieben. Also wer wann wo geht, weil die Wettanbieter, naja, die sind ja oft gut vernetzt. Also zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, dass Jaden Daniels und Drake May quasi den Platz getauscht haben, von wer oft an 2 geht und an 3, was die Wettquoten angeht. Nachdem es eigentlich lange so aussah, dass Daniels zu Washington geht, haben sich da das irgendwie Richtung May verschoben. Wer auch immer, wo auch immer die ihre Informationen her haben. Aber wir werden es dann alle Ende April sehen. Aber oft ist das ein guter Indikator, wo man mal gucken kann.
Ja, das ist wahrscheinlich so von Tag zu Tag, wo wir uns dem Mai nähern, oder? Daran wird es liegen.
Ja, Ende April, genau, ja.
May.
Das ist ja schon wirklich nicht mehr weit.
Dann kommt ja der May.
Ja.
War ein bisschen um die Ecke, tut mir leid.
Ja.
So, ich müsste jetzt, ja?
Ja, müsstest du jetzt, dann.
Es war mir ein Fest, Herr Kaiser, bis bald.
Auf Wiedersehen, tschüss.